Ja, dann fangen wir an. Herzlich willkommen zu meinem Vortrag mit dem Titel UI Redressing Attacks on Android Devices. Bitte nicht durch den Titel verwirren lassen, der ist zwar in Englisch, ist ursprünglich auch ein englischer Talk, den halte ich aber auf Deutsch. Wird auch eigentlich jeder verstehen, der auch keinen Code lesen kann. Ja? Daher vermutlich für viele interessant. Bevor es losgeht, ein paar Details zu meiner Person, dann werde ich das ganze Thema einführen und wir werden sehen, wie sich das dann entwickelt hin zu Android. Ich war im letzten Jahr schon hier, da habe ich was über Clickjacking und UI Redressing erzählt. Das rührt daher, dass ich damals dieses Buch geschrieben habe, was sich auch wahnsinnig gut nach der Konferenz verkauft hat. Und da geht es darum, wie man in einem Browser hackt. Das heißt, wie greife ich mit Clickjacking auf verschiedenen Arten und Weisen, also über JavaScript, über HTML5, CSS3 und so weiter, Browser wie Internet Explorer, Firefox, Chrome und so weiter. Ja, also von WebKit, Presto und alles Mögliche, was es da noch in Engines gibt, da steht da drin. Was wir heute machen, ist was anderes. Erstmal mache ich einen Mini-Rückblick auf damals, damit wir wissen, okay, das ging so. Dann zeige ich, was können wir portieren, ja, und dann, was konnten wir daraus lernen, um richtig gut anzugreifen? Und das führt uns zu einer Applikation, die uns erlaubt, obwohl sie eigentlich gar nichts kann, das komplette Mobiltelefon zu kontrollieren. Das als Starter. Okay, also ich komme eigentlich vom Horst-Goertz-Institut für IT-Sicherheit. Da arbeite ich am Lehrstuhl für Netz- und Datensicherheit, forsche da im Bereich Cross-Site-Scripting und UI-Redressing, daher auch das Buch. Und UI-Redressing interessiert mich so, dass ich auch gesagt habe, komm, die Thematik ist nicht so bekannt, ich biete das auch als Pentest an und das wird tatsächlich auch von dem einen oder anderen Unternehmen angenommen, etwa von der Deutschen Post, dem E-Postbrief, wo ich arbeite. Ich bin auch auf der einen oder anderen Konferenz Speaker, also nicht nur auf der SIGINT, man findet mich irgendwie auch auf der Black Hat in Abu Dhabi letztes Mal oder auf der Blue Hat, das ist die von Microsoft in Redmond und per Twitter bin ich auch erreichbar über mNiemitz. So. Okay, also wie ist der Talk strukturiert? Eigentlich ganz typisch mit einer Einleitung und Ende, ein Schlussteil. Dazwischen, ich habe es bereits leicht gesagt, wir werden sehen, was ist bekannt. Ja? Was ist eigentlich UI-Redressing nochmal? Was ist Clickjacking, was da auftauchen wird? Was lässt sich davon portieren und was lässt sich dann daraus lernen? Okay, also wir erinnern uns eigentlich alle an die Zeit, die 1999 war. Ja? Mitte 1999 hat die Deutsche Telekom als erster größerer Provider für die Privatkunden einen DSL-Anschluss zur Verfügung gestellt. Ja? Und damit wurde ein großes Problem beseitigt. Und dieses große Problem war, dass die Dialer nicht mehr existierten. Wieso? Weil es keine analogen Modems mehr gab, die man benutzen konnte. Ja, zwar in Kombination, klar, zum Faxen oder ähnliches, aber nicht mehr auf diese Art und Weise zum Surfen. Und so sind die Dialer mehr oder weniger ausgestorben. Das hat sich geändert. Wann hat sich das geändert? Als die Smartphones eingeführt wurden. Wieso? Weil das Smartphone ist ja eigentlich ein kleiner Computer. Erstens ein Gerät ist, das wir auch zum Surfen nutzen können, das ein, rechnen kann. Und zusätzlich kann es auch telefonieren. Also eigentlich alles das, was wir schon damals mit dem Modem in Verbindung mit unserem Computer hatten. Oder PC. Und um Dialer ist eigentlich das Thema, worum es heute so zentral gehen wird. Ja, es geht nicht nur um Dialer, aber größtenteils. Und wenn man sieht, okay, wie werden Dialer eigentlich verbreitet, ja, gerade im Bereich der Smartphones, dann kann man sagen, Dialer werden in der Regel auf zwei Art und Weisen verbreitet, wenn überhaupt, das ist recht neu. Ja, entweder wir besuchen eine Seite, die Seite enthält irgendwie JavaScript-Code, verursacht einen Buffer-Overflow, zack, haben wir irgendwie eine böse Anwendung auf unserem Gerät. Oder alternativ, wir laden einfach eine Anwendung vom Google Market oder jetzt ja Google Play. Jetzt ist die Frage, okay, wenn ich eine Anwendung von Google Play runterlade, das ist doch eigentlich kein Angriff, ja, das ist doch legitim, das ist so gewollt. Völlig richtig, aber schauen wir uns doch mal an, was so eine Anwendung eigentlich kann. Und müssten wir uns da nicht die Frage stellen, ist es vielleicht doch nicht irgendwo ein Angriff, wenn wir Applikationen Rechte geben, die es vielleicht gar nicht haben sollte, ja? Oder nicht in diesem Umfang und dieser Art und Weise. Und da habe ich exemplarisch WhatsApp rausgesucht, also das Programm, um ja, die SMS zu ersetzen, könnte man sagen. Was kann die? Ja, wir können den Standort ermitteln über GPS und über netzwerkbasierte Möglichkeiten. Wir können SMS empfangen und senden. Wir können Telefonnummern direkt anrufen. Das heißt, die App bestimmt, wann telefoniert wird. Die kann auch eigenmächtig dann telefonieren, wenn sie einmal drauf ist und die Rechte hat. Und sie kann uns belauschen. Das heißt, es ist eigentlich ideal für die NSA geeignet. Kontakte können natürlich auch gelesen und geändert werden. Klar, das ist ja auch in diesem Rahmen gebaut worden. Gut, dann sieht man, eigentlich ist so eine App wie WhatsApp so mächtig, dass es das komplette Smartphone kontrolliert. Und wenn ich mir anschaue, okay, wir können einige Rechte einer App zuweisen, ist es denn theoretisch möglich, das Gleiche zu machen, ohne die Rechte zu haben? Sollte sie nicht. Ist aber möglich. Ja, und wie erfährt man heute? Und zwar am Ende des Vortrags. Und da arbeiten wir drauf hin. Also, UIP-Addressing, was ist bekannt? UIP-Addressing an sich, habe ich im letzten Jahr schon auf der SIGINT erzählt, ist etwas, das im Jahr 2002 entstanden ist. Ja, da haben Leute gesagt, es ist möglich, bestimmte Elemente transparent zu machen. Das hat damals dazu geführt, dass der Adobe Flash Player angreifbar ist oder war. Er ist heute immer noch angreifbar. Ja, wir wissen auch wie. Es kommt bald auch ein Paper dazu raus, aber damals war es das Neue. Angreifbar in der Form, dass ein Angreifer ein Opfer auf seine Seite gelockt hat, ja, das Opfer bestimmte Klicks getätigt hat und diese Klicks die Kamera und das Mikrofon freigeschaltet haben. Wie, zeige ich gleich in der Live-Demo. Oder wie es damals war als Aufzeichnung. Und dieser Angriff hat was mit Klicks zu tun. Ja? Klicks, die entführt werden, also gehijackt. Klick und Hijacking, Clickjacking. Daher kommt der Begriff Clickjacking. Und Clickjacking ist eigentlich etwas, das heutzutage nicht mehr Clickjacking genannt wird, sondern Classic Clickjacking, da es sich in ganz, ganz viele unterschiedliche Angriffe unterteilt. Clickjacking ist also eine Menge von Angriffen, die diese Technik benutzen. Gucken wir uns mal die Demo von damals an. Das ist die Live-Demo. Ja, man sieht, dass hier auf Start geklickt wird innerhalb einer Flash-Applikation und das Opfer dazu aufgefordert wird, bestimmte Klicks zu tätigen. Ja? Und jeder Klick oder jeder erfolgreiche Klick erhöht den Highscore in dem Fall. Das ist natürlich cool, weil man sagt, ich möchte den höchsten Highscore haben, ich möchte im Ranking auf Platz 1 sein. Man sieht also, es werden ganz viele Klicks getätigt und das Interessante sieht man gleich in der Mitte. Nämlich den Zugriff auf die Kamera und unsichtbar auf das Mikrofon. Das heißt, wir konnten durch Klicks erreichen, dass ein Angreifer oder die Angreiferseite ungewollt vom Benutzer einen Zugriff auf beide Komponenten hatte, also Kamera, Mikrofon. So geht das. Ja, jetzt ist der weiße Hintergrund weg, sieht man nochmal. Und im Hintergrund sehen wir, dass die Adobe Flash Player Seite geladen wird, also Macromedia.com. Macromedia.com ermöglicht uns, den Flash Player zu konfigurieren, und zwar über diese Webseite. Soll heißen, der Flash Player ist nicht auf dem Desktop konfigurierbar, also als Anwendung, sondern innerhalb einer Flash-Datei auf Macromedia.com. Das hat man ausgenutzt durch Transparenzmachung, durch Einbettung innerhalb von iFrames, in kleine Fenster oder Rahmen. Und man sieht, diese Klicks werden so gezielt getätigt, dass die Einstellungen im Flash-Player geändert werden. Ja? Und ist die Einstellung einmal, dass die Seite, also die Angreiferseite, in dem Fall guya.net, die vollen Recht hat, auf die Kamera und das Mikrofon zuzugreifen, dann ist der Angriff erfolgreich. So, das Ganze nochmal vereinfacht. Ist wichtig, um gleich den Android-Angriff zu verstehen. Wir möchten Bing.com angreifen. Das ist das alte Layout. Dafür sagen wir, wir gehen davon aus, dass ein Opfer eingeloggt ist. In dem Fall bin ich eingeloggt, da steht jetzt Markus, ja, und rechts daneben Sign Out in dem Kästchen hier. Ja, da, Sign Out. Und ich möchte, dass ein Opfer angreifer.de besucht, also eine maliziöse Seite, dort einen Klick tätigt, einen einzigen, und bei diesem Klick auf Sign Out klickt. Das geht wie folgt. Wir brauchen erstmal Social Engineering. Das heißt, wir müssen ein Opfer irgendwie dazu motivieren, das zu tun, was wir möchten. Das geht ziemlich gut mit Smileys. In dem Fall sagen wir oder suggerieren wir, wenn du auf diesen Button klickst, ja, mit der Beschriftung Click Me, dann siehst du weitere lustige Bilder oder wahrscheinlich Smileys. Das heißt, wir sagen als Angreifer, Das Opfer besucht unsere Seite, klickt auf diesen Button und eigentlich klickt es auf Sign-out als Machbarkeitsnachweis, damit wir sehen, wie funktioniert Click-Checking, wie kann ich den Klick entführen. Social Engineering sehen wir und das ist iFrame. Rechts nochmal in dem Bild beides in einer roten Box markiert. Was wir jetzt machen ist, dass wir dieses iFrame so positionieren, dass es nach links oben über den Button kommt. Also der Sign-Out-Link in dem Fall liegt über dem Button. Hier sieht man es nochmal. Ja. Es erfolgt eine Überlappung von dem Link über den Button. Und dieses iFrame, dieses Fenster wird transparent gemacht, also unsichtbar für den Benutzer. Im linken Fall 50% Transparenz und im rechten Fall 100%. Das ist recht einfach zu bewerkstelligen. Man braucht nur eine CSS-Eigenschaft, die Opacity heißt. Das war's. Gut, wir haben gesehen, man kann Klicks entführen. Das ist alles super easy. No surprise. Aber jetzt schauen wir uns nochmal an. Wir wissen, Click-Checking, habe ich gesagt, ist eine Menge an Angriffen. Da gehören rein Cursor-Jacking und so weiter. Liste ich gleich auf. Aber was steht denn über Click-Checking? Kryptographie oder wie? Kryptoanalyse? Nee, macht keinen Sinn. Okay, über Click-Checking steht UI-Redressing. Also eine Menge, in der wir an der UI, an der Benutzeroberfläche, an der Benutzerschnittstelle, sag ich mal, irgendwas verändern. Ja. Und innerhalb dieser Menge gibt es dann so Angriffe wie Stroke-Jacking. Stroke-Jacking hat was mit Keystrokes zu tun, also Tastatureingaben entführen. Ich zeige gleich einige Demos. Drag-and-Drop-Operationen entführen, das heißt, man kann Inhalte aus dem Intranet stehlen, man kann SVGs nutzen, um Sachen zu maskieren und so weiter. Ja? Wird gleich deutlicher. Wenn wir reinzoomen in Click-Jacking, dann sehen wir das hier. Das klassische Click-Jacking. Und so Dinge wie Like-Jacking. Like-Jacking kennt man von Fokus, Bild und so weiter. Das heißt, wir entführen mit einem Klick den Like-Button. Daher kommt das. Da gibt es noch andere Teile, Cursor-Jacking, Kombinationen. Aber langweilig, wenn man nicht weiß, wie es in der Realität aussieht. So. Cursor-Jacking. Wenn ich auf 2 klicke, erscheint ein Fenster mit dem Wert 2. Wenn ich auf 1 klicke, erscheint ein Fenster mit dem Wert 1. Ja, damit man weiß, wohin habe ich geklickt. Also mein Mauszeiger ist über 2, ich klicke drauf und ich klicke eigentlich auf 1. Ja, ich klicke hier auf 4 und man sieht, ich klicke eigentlich auf 3. Wenn ich auf 1 klicke, passiert nichts. Jetzt fragt man sich, was soll das? Ja. Die Auflösung ist dieses hier. Man verändert den Mauszeiger, indem man den Hintergrund einfach größer gestaltet. Das heißt, das sichtbare Element, in dem Fall das Weiße, dieser weiße Zeiger, ist das nicht das, womit wir klicken, sondern die linke obere Ecke. In dem Fall ist das Hintergrundbild wie oben nicht transparent, sondern rot. Damit man sieht, ich klicke optisch auf 2, aber eigentlich ist die linke obere Ecke auf 1. Das heißt, ich klicke auf 1. Ja? Funktioniert in jedem Browser. Wenn man auf 1 klickt, sieht man, da kann ich nicht hinklicken, da ist ja nichts. Hier nochmal der Beweis, wenn ich auf 4 klicke, da ist der Klick. Man kann auch was anderes machen. Man braucht nicht unbedingt iFrames, also diese kleinen Fenster. Man kann auch Diffs entführen. Also man kann ein Diff über ein anderes legen und trotzdem das untere anklicken. Ich habe hier geklickt und man sieht, dass ich eigentlich auf das Diff darunter klicke. Gucken wir uns mal das hier an, SVG-Masking. SVG-Masking, SVGs sind eigentlich skalierbare Vektorgrafiken. Ja, also Sachen, da kann man was zeichnen. Ist aber nicht alles. Man kann auch Dinge maskieren, man kann JavaScript-Code darin ausführen. In dem Fall sehen wir, dass wir eine Seite haben, die einen grauen Hintergrund besitzt. Und ein iFrame, das die Suchmaschine der Uni Bochum lädt. Wenn wir uns das Ganze, gerade was in Chrome, in Firefox angucken, sehen wir das so. Hier nochmal der Unterschied. Hier ist Chrome, da ist Firefox. Das heißt, Firefox erlaubt uns im Gegensatz zu Chrome, bestimmte Elemente freizustellen. Eben die Maskierung. So. Soll heißen, ich habe jetzt 3 Sachen gezeigt. Man kann im User Interface Dinge tun, die man eigentlich nicht möchte. Es gibt Gegenmaßnahmen. Ich gehe nicht drauf ein, man kann es auch schon aus dem letzten Jahr nachlesen, aber an dieser Stelle sei es noch kurz wiederholt. Framebuster, das ist JavaScript-Code, ja, um aus Frames auszubrechen, das heißt, eine Seite ist nicht mehr in einem, wird nicht mehr in einem Frame geladen. Ja, das kann zwar umgangen werden, aber funktioniert doch recht zuverlässig auf der einen oder anderen Weise. Es gibt Header, die dagegen schützen, X-Frame Options und die Content Security Policy und NoScript, also das Plugin für Firefox, ist sehr empfehlenswert. Das reicht. Okay, jetzt haben wir gesehen, im Browserbereich geht eigentlich alles. Jetzt das Interessante. Was lässt sich portieren? Und da muss man sich erstmal fragen, gut, wenn ich mir mobile Geräte angucke, sollte ich dann nicht iOS anschauen, weil Apple so toll ist? Oder soll ich vielleicht nicht BlackBerry-Geräte anschauen? Da habe ich mir gedacht, lass uns doch mal die Statistik von Gartner inspizieren. Und da sieht man schon damals, dass Android stetig wächst. Ja, in dem Fall, im dritten Quartal 2010, haben wir bei der Einführung einen verschwindenden Marktanteil und im dritten Quartal 2011 einen verdoppelten. Das Ganze hat sich heute gegenüber 2012 noch etwas dramatisiert. Ja, im Jahr 2012 war es nämlich so, dass Android einen Marktanteil von 72,4% bei den Geräten Neuaktivierung hatte. Ja, und bei iOS 13,9%. Also eigentlich lächerlich im Vergleich zu Android. So, jetzt möchte ich mal in die Runde fragen, wer hat denn überhaupt ein Android-Gerät? Einmal bitte Hände hoch. Na, das habe ich mir doch bei der SIGINT fast gedacht. Also fast alle. Gut. Ich gehe mal davon aus, dass hier recht viele Vierer-Versionen sitzen werden. Ja? In der Realität, das war damals so und ist auch heute so, ist die Zweier immer noch das, was am weitverbreitetsten ist. Überrascht das? Eigentlich nein. Wenn ich in einen Handyladen gehe und ich sage, ich lege jetzt 100 Euro hin, dann kriege ich etwa ein Motorola Defi. Das Motorola Defi hat ein Android 2.1. Wenn ich Glück habe, hat es ein Update für 2.2. Ja, das macht es nicht unbedingt besser. Trotzdem ist es die Version, die hauptsächlich genutzt wird, also die 2.x. Laut Google oder laut Android besser gesagt, sieht man, dass 2.3.3 bis 2.3.7 die dominierenden Versionen sind. Es gibt heute schon eine fortgeschrittene Vierer-Version. Aber wenn ich mir die vergleiche mit der Zweier, die ja immer noch am weit verbreitetsten ist, dann sieht man hier an den beiden Bildern optisch kaum einen Unterschied. Das ist ziemlich gut. Wieso? Weil wir ja die UI verändern, also das User-Interface. Das bedeutet, ist das User-Interface möglichst ähnlich, dann habe ich als Angreifer möglichst wenig Aufwand. Super. Gucken wir uns das ein bisschen an. Hier oben, sieht man den Mauszeiger, ja, sieht man, ist die Notification Bar. Was macht die Notification Bar? Die informiert uns über Phone Calls. Die zeigt uns an, dass wir gerade so und so viel Uhr haben. Darunter haben wir in der Default-Konfiguration die Google Search Bar. Ich gehe gleich darauf ein, wenn wir uns das live anschauen. Was haben wir noch? Wir haben Icons, klar, und auch ebenfalls Icons hier, die gewisse Programme öffnen. In dem Fall dieses Icon hier und dieses Icon öffnen das Menü. Also auch zentral in der Mitte, um das Menü zu öffnen. Das brauchen wir später. Gucken wir uns das Ganze nochmal im Emulator an. Der jetzt zu groß für diesen Screen ist. Aber man sieht, das ist jetzt hier die Zweier. Da ist das Menü. Ja. Und hier unsere Bar zum Suchen. Ja, ich möchte jetzt nicht. Okay. So. Das heißt, wir können hier was eintippen, wir können hier was anklicken. Was passiert denn eigentlich, wenn ich die Lautstärke verändere? Da kommt so eine Benachrichtigung. Was macht die Benachrichtigung? Sie informiert uns möglichst unauffällig über ein Ereignis. Das heißt, sie ist auch transparent in dem Fall. Wir können durchgucken. Sie verschwindet schnell. Und was kann sie noch? Wir können durchklicken. Gesehen? Ich zeige es nochmal. Wir öffnen diese Nachricht, klicken sie an und klicken eigentlich durch. Das heißt, die Nachricht ist transparent. Mit dem Wissen schauen wir uns jetzt erstmal an, welche Browser gibt es, weil wir erst portieren wollen und dann darauf aufbauen, den richtig guten Angriff auspacken. Es gibt unter Android eigentlich fast alle Browser. Etwa Firefox oder Chrome oder Opera. Und was gibt's nicht? Klar, Safari unter iOS und Internet Explorer. Gut, braucht man ein Windows Phone. Jetzt ist die Frage, ist das für uns so dramatisch? Eigentlich nicht. Das lässt sich aus einer Sache herleiten. Safari und Chrome haben ja immer noch die gleiche Engine. Ja, bald hat ja Chrome eine andere. Ein Fork, okay, aber es ist immer noch WebKit. Bei Opera haben wir Presto und Firefox Gecko. Also bis auf die Engine vom IE ist eigentlich alles dabei. Das Lustige am IE ist, es gibt eigentlich nur einen richtigen Angriff, der nur im Internet Explorer funktioniert und in UIB Dressing einzuordnen ist. Das heißt, wir können, wenn wir etwas portieren wollen und es wirklich alles funktionieren sollte, auf diesen einen Angriff gut verzichten. Beispiel einer Portierung. Das klassische Clickjacking, Classjacking und Strokejacking. Das klassische Clickjacking haben wir gesehen. Ja, das war das mit Bing. Wir klicken einen Button an und eigentlich klicken wir auf Signout. Das sehen wir, wie bei den anderen beiden Angriffen auch. Man braucht nicht viel, man braucht nur einer dieser drei Browser und bestimmte Charakteristika, die in allen Browsern vorhanden sind. Also Frames oder iFrames besser gesagt, CSS-Code, also Cascading Style Sheets und JavaScript-Code. Damit funktionieren alle drei Angriffe. Das ist bei diesen Angriffen, die hier aufgelistet sind, genauso. Da wird es allerdings nicht um bestimmte Charakteristika gehen, die für alle Browser gleich sind, sondern um Charakteristika, die in einzelnen Browsern vorhanden sind. Etwa in Chrome das HTML5-Attribut WebKit Directory, das für File-Jacking gebraucht wird. Das heißt, jeder Browser hat bestimmte Eigenschaften, bestimmte Features, die uns erlauben, bestimmte Angriffe auszuführen. Was ist nicht portierbar? Von dieser ganzen Menge, die wir am Anfang gesehen haben, das sind fast 20 Angriffe. Cursor-Jacking geht nicht, ist klar. Das habe ich gezeigt, das ist ein Mauszeiger. Ein Mauszeiger gibt es in Android nicht. Pop-ups, ja, gibt es auch in dieser Art und Weise nicht. Wir arbeiten mehr mit Tabs oder Fenstern, die man schieben kann in dem Fall. Und, ich habe es erwähnt, ein Internet Explorer-Angriff funktioniert nicht, da der IE gar nicht da ist. Das ist Cookie-Jacking. Aber ansonsten können wir unter allen Angriffen sagen, okay, check, funktioniert. Das bedeutet, wir haben eigentlich unter einem mobilen Gerät das gleiche Angriffspotenzial wie im Browser. Nur ist das Lustige daran, das mobile Gerät wird fast nie gepatcht, gerade unter Android. Sofern wir nicht irgendwie einen Google Nexus haben. So, neue browserlose Angriffe. Jetzt wird's lustig. Wir haben gesagt, gut, wir haben Notifications, wir haben Benachrichtigungen, die sind unauffällig, die verschwinden schnell, die sind transparent und die lassen Touchgesten durch. Kann man damit was machen? Ja. Der entscheidende Punkt ist das Durchlassen der Touchgeste. Das heißt, ich habe es gerade noch zweimal gezeigt, wir rufen diese Benachrichtigung auf, tippen drauf mit unserem Finger und eigentlich tippen wir darunter, in dem Fall war es die Google Searchbar. Mit diesem Wissen arbeiten wir weiter. Es ist nämlich so, dass eine Applikation in Android eine andere Applikation öffnen kann. Was heißt das? Wenn ich im Google Play Market gehe, oder generell unter Google Play, dann bin ich in der Lage, Applikationen wie einen Taschenrechner runterzuladen. Was sollte ein Taschenrechner können? Rechnen. Das heißt, nicht ins Internet gehen, ja, keine SMS schreiben, nicht telefonieren. Das heißt, wenn ich unter Berechtigung gehe im Market, sollte da möglichst nichts erscheinen. Wenn ich so einen Taschenrechner habe und den benutze, dann ist dieser Taschenrechner aber trotzdem in der Lage, eine bestimmte Sache zu machen. Und diese Sache ist, dass ich etwa die Telefonapplikation öffne. Das bedeutet, die App entscheidet, wann und wie die Telefonapplikation geöffnet wird. Soll heißen, ich bediene den Taschenrechner, ja, tippe von mir aus 5, 6, 7, 8, 9 Und auf einmal sehe ich den Rechner ausgeblendet und ganz oben die Telefon-App. Das geht sogar so weit, dass die Telefon-App eine Nummer haben kann, die vordefiniert ist. Das Einzige, was also fehlt, ist der Klick auf Anrufen oder die Touch-Geste auf Anrufen. Ja, wenn man das Ganze nochmal vor Augen hat. Wir können also den Taschenrechner benutzen und er ist eben eigenmächtig in der Lage, mir etwa so eine Nummer zu übergeben. Ja. Wir wissen also, eine App kann von einer anderen geöffnet werden und die Benachrichtigungen haben gewisse Charakteristika. Das mit den Benachrichtigungen habe ich nicht umsonst eingeführt. Das hat einen Grund. Wenn wir uns die Benachrichtigungen anschauen, dann stellt sich doch mir persönlich die Frage, ist es möglich, Benachrichtigungen so zu designen, dass sie auf einen ganzen Bildschirm passen, also Fullscreen sind? Und ja, es ist möglich. Das heißt, wir können diese Benachrichtigungen über den ganzen Bildschirm skalieren. Wir können auch sagen, wir schalten die Transparenz aus. Wir können also eine Benachrichtigung zeigen, die etwa komplett weiß ist. Das heißt, man kann gar nicht durchgucken. Man sieht nicht, was sich im Hintergrund verbirgt. Und auch interessant ist, wir können diese Benachrichtigung nicht nur für dieses kurze Zeitintervall anzeigen lassen, so wie es hier war. Ich zeige es nochmal. Sondern die Benachrichtigung kann beliebig lange erscheinen. Das kombiniert erlaubt uns diesen Angriff. Wir erstellen eine App, die etwa ein Taschenrechner ist, packen die in den Google Play Market und die App darf nichts. Der Benutzer lädt sie runter, benutzt unseren Taschenrechner und auf einmal ist der Taschenrechner weg und der Benutzer sieht ganz oben diese Benachrichtigung. Er weiß aber nicht, dass die Benachrichtigung eine Benachrichtigung ist, sondern er denkt, das muss meine Taschenrechner-App sein. Was soll das denn? Und er sieht, gerade wie bei dem Clickjacking-Beispiel auch mit Bing, wir haben hier unseren Go-Button und wenn wir auf den Go-Button eine Touch-Geste ausführen, wissen wir ja, bei der Benachrichtigung gehen die da drunter. Das bedeutet, bin ich in der Lage, eine App im Hintergrund zu öffnen mit meinem Taschenrechner? Ja. Da könnte ich doch Folgendes machen. Ich habe den Taschenrechner, blende die Benachrichtigung ein und öffne dann mit dem Taschenrechner sofort danach die anzugreifende Applikation, also etwa die Phone-Applikation. Die Benachrichtigung bleibt, weil es immer vorne ist, vor der Telefonapplikation und dadurch haben wir ein Verhalten, das ich jetzt zeigen werde. Ich mache es auf. Das wäre jetzt unser imaginärer Taschenrechner. Und wir sehen im Laufe unserer Anwendung auf einmal diese Benachrichtigung. Wir denken, was ist denn das? Do not press. Und der Benutzer tippt da drauf und man achte links oben, da ist tatsächlich ein Phone Call. Und ich als Anwender denke mir jetzt, was ist denn das? Ja, gehe da drauf, ziehe es runter und sehe, okay, ich habe seit 11 Sekunden die Nummer 1337 angerufen. What could go wrong here? Also, ich lege auf und zeige das Ganze jetzt nicht mit einem weißen Hintergrund, sondern einem transparenten. Man sieht, es wird die Telefonapplikation im Hintergrund geöffnet. Vorne ist die Benachrichtigung mit unserer vordefinierten Nummer. Und alles, was wir haben wollen, ist die Touch-Geste über unseren imaginären Button, über den Benachrichtigungsbutton sozusagen in diesem Fenster. Und der löst den Phone Call aus. Soll bedeuten, eine App, die keine Rechte hat, kann mithilfe von Benachrichtigungen Dinge tun, wie Phone Calls, die es eigentlich gar nicht machen sollte. Das riecht ja schon mal nach bösen, bösen Dingen. Nun, jetzt stellt sich die Frage, gut, ich kann die Telefonapplikation angreifen, die Dialer sind zurück. Schlimm genug. Aber was geht da noch? Nun, in Android ist es so, dass eine gewisse Menge an Applikationen im Hintergrund geöffnet werden kann. Das heißt, ich kann nicht sagen, der Taschenrechner kann jetzt meine App vom E-Postbrief öffnen oder nicht meine App öffnen von der Sparkasse, sondern er kann nur bestimmte oder das Programm kann nur bestimmte Applikationen öffnen, die sich innerhalb einer Menge, also Intent Action heißt es da, und dann gibt es da ganz viele Programme, befinden. Und wenn man sich diese anschaut, dann kann man Folgendes tun letztendlich, anhand der Programme, die verfügbar sind. Man kann die Kontaktdaten manipulieren, den Browser zum Surfen benutzen, das heißt, der Browser hat keine Rechte eigentlich, irgendwas zu tun, aber ich kann ihn trotzdem dazu anweisen, jetzt eBay zu besuchen und eine Schwachstelle auszuspielen, die etwa in der Applikation gespeichert ist. Ja? Stichwort Cross-Site-Scripting, Cookie-Claw. Ja? Touch-Gesten können aufgezeichnet werden. Das heißt, wir können einen Keylogger erstellen, ohne Rechte dafür zu haben. Die Predefined Phone Calls habe ich gerade gezeigt in der Live-Demo. Und damals ging es sogar, das war auch eine Kombination mit einer Schwachstelle in Google Play, Anwendungen im Hintergrund installieren. Also beliebige Anwendungen, die sogar mehr Rechte haben können, mit einem Klick installiert werden. Zumindest konnten in der Vergangenheit. Wenn man sich das anguckt, würde ich doch sagen, okay, mein Telefon ist gepwned, alles ist vorbei. Geht noch ein bisschen schlimmer. Wie covern wir das Ganze mal? Alle Angriffe benutzen hier die gleiche Technik. Erstens, eine sichtbare Applikation des Angreifers in der Form einer Nachricht im Vordergrund des Bildschirms. Ja, haben wir gesehen, der Button mit dem weißen Hintergrund. Und die anzugreifende Applikation wird im Hintergrund geöffnet. In dem Fall war es Phone Call. Gut. Wir wissen ja, wir können mehr machen, Kontaktdaten auslesen und so weiter. Also alles, was sich innerhalb von Intent Action bewegt, kann angegriffen werden. Geht da noch mehr? Das schreit danach. Und ich sage ja. Denn was ist eigentlich so, was man recht schnell vergisst? Nun, man kann den Homescreen angreifen. Das geht auch. Ich muss nicht eine Applikation laden. Ich kann auch gar nichts laden. Soll bedeuten, ich könnte mich im Homescreen rumnavigieren. Das heißt auch, ich kann das Menü aufrufen. Wenn man sich das mal anschaut, ja, da könnte man sagen, wenn ich eine Touchgeste habe, könnte ich mit dieser einen Touchgeste das Menü, das sich ja immer ganz unten in der Mitte befindet, aufrufen. Und dann müsste ich nur wissen, wo ist denn eigentlich die Applikation, die ich angreifen möchte. Jetzt wird man sagen, okay, bei mir ist alles alphabetisch sortiert, das funktioniert nicht. Aber wir können das so reiheweise durchprobieren. Ja? Und wenn wir das Ganze machen, dann stellt sich doch die Frage, ist denn überhaupt so ein Angriffsszenario realistisch, wo wir auf ganz viele Dinge tippen? Und ich sage ja, denn wir haben in der Live-Demo gesehen, was damals ja innerhalb dieses Flash-Players aufgezeichnet wurde, wir können Klicks entführen, und zwar ganz viele, wenn wir einen Benutzer dazu animieren, etwa ein Spiel zu spielen. Das heißt, wir können auch hier Touchgesten entführen, wenn der Benutzer denkt, er spielt etwas. So, was gibt es denn hier eigentlich für Möglichkeiten, wenn wir im Menü rumstöbern? Das ist eine davon. Das soll zeigen, wir können nicht nur über Intent Action angreifen, sondern auch direkt über das Menü. Im Optimalfall zwei Touchgesten, um Kontaktdaten zu manipulieren. Oder anders gesagt, vier Touchgesten, um einen Kontaktdateneintrag zu löschen. Ja? Das heißt, wenn jemand meine Applikation aus Google Play runterlädt und es wurden schon maliziöse Applikationen hochgeladen, die sowas konnten, da konnte man durch vier Touchgesten erreichen, dass man gezielt, man wusste zwar nicht welchen, aber gezielt den ersten oder zweiten Telefonbucheintrag löscht. Ohne es dann letztendlich zu wissen. Sieht man ja nicht, ist alles im Hintergrund, unter der Benachrichtigung. Geht weiter, wir können Einstellungen manipulieren. Mit nur 5 Touchgesten kann ich sagen, ich erlaube meinem Android-Phone oder meinem Android-Tablet von mir aus, Applikationen zu installieren, die nicht innerhalb von Google Play Market liegen. Das heißt, die etwa auf angreifer.de liegen. Ja. Perfekt in Kombination mit Clickjacking, das wir ja gesehen haben, es geht ja auch im Browser. Ja. Ist ja alles ähnlich möglich. Und das finde ich auch super. 6 Touchgesten bis zum Factory Reset. Funktioniert eigentlich in fast jedem Android-Phone und soll eigentlich zeigen, wie skurril das Ganze ist. Mich hat mal vor kurzem jemand, einer vom BKA aufmerksam gemacht, dass das Ganze noch effizienter geht, wenn man etwa Samsung-Phones hat oder bestimmte. Da gibt es ja Service Codes, die man eingibt und dann wird dieser Factory Reset ja automatisch ausgelöst. Das könnte man ja schön mit den Predefined Phone Calls verbinden. Ja? Also eigentlich ist Android komplett gefragt. So. Gibt es Gegenmaßnahmen? Weiß Google das? Was machen die? Es gibt Gegenmaßnahmen. Aber was ist denn eigentlich die einfachste? Die einfachste ist, das Durchdrücken durch Touch-Gesten zu verbieten. Wird das gemacht? In Android 2? Nicht. In 3? Nicht. Im 4er? Bei den Tönen? Schon. Aber es ist ausschaltbar. Das soll heißen, egal welche Version man aktuell hat, man kann es trotzdem mit den aktuellen Möglichkeiten angreifen. Google hat weitergedacht und sich gesagt, gut, wenn ich die Sparkasse bin und ich einen Button bereitstelle, der etwa eine Transaktion tätigt, dann möchte ich, dass eine Benachrichtigung von oben mir keinen Schaden zufügt. Das heißt, sie soll geblockt werden, wenn mein Button nicht sichtbar ist. Das kann ich erreichen, indem ich etwa SetFilterTouchesWhenObscured oder AndroidFilterTouchesWhenObscured einsetze. Das heißt, Google schafft Möglichkeiten oder Android, Google ist ja sozusagen der Vormund von Android, würde ich ja fast behaupten, gibt Möglichkeiten, sich oder seine eigene Anwendung zu schützen. And by the way, nutzt Google das für ihre eigenen Anwendungen? Nein, machen sie nicht. Das heißt, es ist ihnen schlichtweg egal. Wir haben uns von der Uni Bochum gedacht, komm, das kann man noch irgendwie effizienter machen. Wenn Google sagt, uns ist es egal, wir möchten mehr Usability und auf Security schauen wir gar nicht mal so, trotz dessen, dass wir ganz, ganz viele E-Mails geschrieben haben, dann bauen wir doch was. Das, was wir gebaut haben, ist ein Security Layer. Da stellt sich folgendes Problem. Wenn wir nämlich sagen, ich drücke hier oben drauf, auf die Benachrichtigung, und das ist unser Layer, dann wird hier geblockt. Ja, weil das nichts anderes wäre als ein Button, der das Durchdrücken nicht erlaubt. Aber ich kann das Layer nicht oder diese Applikation hier nicht da positionieren, sondern in der Mitte geht es nicht, es geht nur vorne. Ja. Soll heißen, dieses Problem könnte nur von Google an sich gelöst werden, ja, da das Verhalten so nicht realisierbar ist. Zusammenfassung. Wir haben gesehen, die meisten Angriffe können mit sehr, sehr wenig Aufwand portiert werden. Fast alles, was im Browserbereich auf dem Desktop geht, geht auch auf dem mobilen Bereich. Das heißt, das Tablet ist angreifbar, das Phone ist angreifbar. Man kann mit und neuerdings auch ohne einen Browser angreifen. Ohne einen Browser, über eine Applikation, die keine Rechte hat und trotzdem alles kann. Die Dialer sind zurück. Das heißt, wir sind eigentlich schon wieder in das alte Zeitalter mit den Modems reingefallen, wenn man so möchte. Und es gibt zwar Gegenmaßnahmen, die das Opfer teilweise schützen, aber zumindest bei den Anwendungen nutzt es Google selbst auch nicht. So, jetzt muss man sich fragen, was sollte man tun? Ist die Lage hoffnungslos? Und da bleibt doch eigentlich nur eins. Man sollte nur Apps runterladen, von denen man weiß, dass sie wirklich vertrauenswürdig sind. Ja. Ist das so einfach? Ich weiß es nicht. Das überlasse ich dann Ihnen. Ja dann, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und falls Sie dann Fragen haben, gerne. Fragen? Bitte.
So ein bisschen Security by Obscurity. Bei Android ist es ja möglich, die Benutzeroberfläche auszutauschen. Es gibt ja auch verschiedene alternative Benutzeroberflächen. Bei dieser Art von Angriff ist es ja eigentlich notwendig, dass eine Standardoberfläche genutzt wird, weil man sonst dieses nicht vorplanen kann. Habt ihr das auch mal ausprobiert, wie das dann mit alternativen Oberflächen aussieht?
Nee, die Frage hat sich mir persönlich nicht gestellt, da die meisten Benutzer, die eben diese angreifbaren Applikationen runterladen, Anfänger sind. Ja, im besten Fall. Mir ist übrigens noch eingefallen, wer glaubt denn eigentlich, dass iOS verwundbar ist? Mit dem gleichen Angriff. Mit dem gleichen. Also iOS an sich ist schon verwundbar, das ist es nicht. Aber es geht um den gleichen. Ja. Nee, es geht nicht, weil iOS das macht, was Android nicht macht. Ja, die sagen nämlich, wir lassen keine Touch-Gesten durch Benachrichtigung durch. Ja, funktioniert nicht. So, vielleicht noch eine Frage? Ja.
Diese Filter- und Obscured-Eigenschaft, muss ich die jedem Button einzeln zuordnen oder kann ich die auch so einem Layout-Container zuordnen?
Du kannst es jedem einzelnen Button, solltest du das machen. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob das im Container geht, aber ich glaube nicht. Ich bin aber nicht sicher.
Ich möchte auch nochmal die verschiedenen UIs aufgreifen. Da ist mir nämlich zum Beispiel aufgefallen, also Samsung mit dem höchsten Marktanteil an Android-Phones benutzt eine eigene UI, bei der zum Beispiel der Applikationsbutton nicht unten in der Mitte ist. Der Menü-Button, ja, genau. Also darüber könnte man zum Beispiel nicht dann die Einstellungen rauskriegen. Und also, nee, das geht in dem Fall auf keinen Fall. Nur so als Anmerkung.
Ja. Das ist schon richtig, aber du könntest ja trotzdem diesen predefined phone call machen, ne? Genau, das ist es. Also das alterniert praktisch, ne? Je nach Telefon. Noch eine Frage? Ach, ja. Dann. Komm gleich.
Wie realistisch ist das, wenn man so ein Programm hochlädt auf den Market beziehungsweise bei Google auf den Play Store, dass das erkannt wird als Schadsoftware? Habt ihr sowas mal ausprobiert?
Also die App hat 3 Monate überlebt. Eine andere App davor hat 2 Monate überlebt. Man kann es halt nicht scannen oder nicht effektiv. Und wenn man bedenkt, man hat noch Code Obfuscation, dann hat sich es eigentlich fast erledigt. Ja. Da war noch was, glaube ich, ne?
Lass mich die Frage ganz einfach und kurz stellen. Warum brauchst du so viele Klicks? Du kannst einfach einen Intent senden und sagen, öffne mir doch bitte mal die Kontaktliste oder öffne mir doch mal bitte die Einstellung. Dann hast du auch den Button unten in der Mitte, bist du los. Also es lässt sich noch ein bisschen optimieren.
Nee, ist vollkommen richtig. Also optimieren kann man auf jeden Fall. Mir ging es auch prinzipiell darum, dass man nicht nur bestimmte Programme angreift, sondern wirklich alle sollte das wirklich zeigen. Ne? Und das kannst du ja zweifelsohne über das Menü dann machen. Ne? Aber sonst hast du vollkommen recht. Also optimieren geht auf jeder erdenklichen Weise fast. Also da muss man nur kreativ sein.
Keine Frage, so eine Anmerkung, wenn ich richtig informiert bin, wird es demnächst in Anführungsstrichen einfacher, weil selbst Oprah nicht mehr ihre eigene Engine nutzt, sondern auch noch auf WebKit geht.
So sieht's aus. Wobei die Engine von Oprah ist so schlecht momentan mit Presto, dass WebKit nur besser sein kann. Von daher. Genau, Exploits muss man sich aussuchen, klar. Ja, aber also schlimmer als Oprah kann es, glaube ich, nicht werden. Also insofern, von daher. Vielleicht noch eine Frage oder? Ja, nein, vielleicht? Okay, dann herzlichen Dank nochmal. Und ja, ich weiß gar nicht, wer der nächste Vortragende ist. War mir auch. Ach, hier noch einer. Ah, du bist der Nächste. Okay, dann passt das. Ja, dann, danke nochmal.